Und die Erwachsenen dürfen über Inspiration reden von Gott. Es soll eine Geschichte aus dem Alten Testament geben heute, im Laufe des Tages. Also lange Zeit, ne, die wir hier verbringen werden. Dabei. Titel der Predigt ist, wir haben alles hier in Düsseldorf, was es braucht, um Christus nachzufolgen. Wir haben alles hier in Düsseldorf, was es braucht, um Christus nachzufolgen. Wir alle haben gesagt irgendwann mal, wir wollen Jesus nachfolgen. Da gab es jemand, der gesagt hat, hier, da gibt es die Bibelstelle, der sagt, folge mir nach, und wir sind nachgefolgt. Wir haben unsere Fischernetze beiseite gelassen und haben gesagt, so Jesus, ich möchte mit dir leben und kennen. Und wir folgten ihm. Wir glaubten und wir haben angefangen zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wir haben es bekannt und dann konnten wir anerkennen und akzeptieren, dass er für unsere Sünden, für unsere Verfehlungen gestorben ist. Und diese Lehre, diese Gnade hat uns verändert. Udo wird dann nach der Predigt über das Abendmahl sprechen und was das bedeutet für uns im Leben. Christus formt uns. Christus verändert uns und seitdem ist Christus bei uns in der Mitte. Persönlich, weil er gesagt hat, ich gebe euch den Heiligen Geist. Er wohnt in uns, er arbeitet in uns und an uns und führt uns in die Nachfolge. Was es jetzt bedeutet, 2019 Nachfolge zu leben. Es ist quasi so, dass wir Nähe suchen wie an einem Weinstock. Er ist der Weinstock, der die Energie hat und wir sind die kleinen Trauben, die dabei sind und sind seine Frucht. Seine Arbeit, seine guten Werke. Und dann geht es weiter, wenn jemand sich die Traube annimmt und isst, dann ist das für ihn auch eine Frucht und Ernährung. Christus ist unser Licht und unser Vorbild. Und je tiefer wir sind mit ihm, desto näher erkennen wir ihn und desto mehr können wir das Licht weitergeben. Und momentan haben viele von uns in der Gemeinde die Diskussion, was inspiriert einen, was motiviert einen, genau diese Nachfolge zu leben. Und das ist sicherlich unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade stehst und was du denkst und woran du arbeitest. Aber die Frage ist gut. Und das ist sehr motivierend für mich, dass viele von uns das denken, und zwar auch die, die nicht in der Leitung sind, sondern jeder Einzelne selbst täglich seine Nachfolge lebt, in der Beziehung mit Gott, in der Liebe zu Gott und zu anderen Menschen. Das ist super. Diese Fragen sind wichtig und wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Was stärkt meinen Glauben? Was stärkt mein Vertrauen auf Gott und wie kann ich eine Sicherheit in Christus erlangen, die größer ist als diese Welt? Weil er sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Was motiviert dich zu glauben? Was motiviert mich zu glauben? Und jetzt eine kleine Diskussionsrunde. Warst du in der letzten Woche von Gott oder Christus oder von seinem Wirken durch Menschen ermutigt? Habt ihr irgendwas erlebt, wo ihr sagt, das würde ich gerne mitteilen? Dann finde ich es toll, das jetzt zu sagen. Also, ja.
Boris? Ja, unser Bibelkreis am Freitagabend, der war richtig klasse, fand ich. Wir hatten zwei Besucher da, es war eine ganz tolle Atmosphäre. Ich glaube, ich würde mal behaupten, alle haben sich wohl gefühlt und ja, ich war begeistert.
Ich war begeistert, weil irgendwie zweimal jemand mich was gefragt hat in letzter Woche und über Gott und dann konnte ich freier von Leber aus, wie sagt man das? Frei von der Leber? erzählen über was Gott mir beigebracht hat letztes Jahr, also eine Sache. Und zwar, es geht um also darum, dass man bestimmte Sachen in der Bibel liest, versteht manchmal und manchmal gar nicht. Und denkt, hä, ich verstehe es immer noch nicht. Und eine Sache war bei mir lange Jahre lang, dass ich zwar mit Kopf verstanden habe, ja, was es heißt, wenn Jesus sagt, ja, wenn du betest, wird die gegeben werden. Und die ganze Frage damit so, was ist denn die ganzen Sachen, wo es mir nicht gegeben wird, wo ich nicht gebeten habe. Im Kopf habe ich viel verstanden an der Bibel, aber mit dem Herzen immer noch mit Gott gehadert durch die Jahre. Und dann habe ich jedenfalls das auch gegeben, das Thema. Und letztes Jahr hat aber Gott das nicht auch gegeben, mir nochmal zu zeigen, und zwar über das Buch Hiob, dass es normal ist und biblisch ist, dass man Sachen nicht versteht manchmal. Und das ist nicht, das liegt nicht an mir, dass ich noch nicht da bin, dass ich noch nicht geistig genug bin oder wenn ich nicht was kapiert habe, sondern der Hiob war einfach ehrlich mit Gott, besser als seine Freunde zumindest, die Abkürzungen gemacht haben und alles erzählt haben, was sie denken, aber sie kannten Gott nicht in der Form. Und das hat mir wiederum eröffnet, diese Antwort auf meine ursprüngliche Frage, warum ist das so, dass ich diese Stelle nicht verstehe in meinem Herzen? Der ist doch mein Papa, warum erfüllt er alle meine Gebete nicht? Einfach zu sehen, das ist normal, das ist biblisch, dass ein bestimmtes Spannungsverhältnis auch bleibt zwischen mir und Gott. Und er ist Gott und ich bin ein Mensch. Also jetzt habe ich Frieden darüber. Und das ist toll, durch die Jahre hindurch, dass Gott immer wieder neue Sachen offenbart und ja, mich ermutigt.
Danke. Ja, Marina?
Also wir haben immer wieder Momente nach dem Bibelkreis, wo wir dann irgendwie einfach nicht nach Hause gehen wollen und das finde ich schön. Und das war halt letzte Woche auch so. Also Ur und ich haben uns dann, also ich war zu Hause, aber ich wollte nicht gehen, uns dann irgendwie noch bis 12 Uhr nachts unterhalten und das war wirklich toll. Also wenn es nicht so spät wäre, glaube ich,
komm mal Ur.
Aber das ist schön. Also das zeigt dann wirklich irgendwie nicht einfach nur eine Veranstaltung, sondern das, ja, das ist dann daraus halt noch nie entwickelt. Das fand ich
schon. Warte.
Also ich war schon letzte Woche am Dienstagabend, dass zwei Geschwister, Stefan und Silvia, für uns in die Bresche gesprungen sind, als Babysitter, ganz spontan. Und die Uhr, nicht zu vergessen, die hat, die treffen sich normalerweise immer am Dienstagabend, die Uhr und die Silvia. Und die haben dann so spontan umgeplant, dass sie sich dann bei uns treffen, damit wir dann rausgehen konnten mit Training Willem.
Cool.
Und es war also doppelte, also Kraft eigentlich. Zum einen, dass ich sehen kann, dass Geschwister gerne helfen und unterstützen. Auch mit den Kindern. Einfach, dass wir auch Raum für uns haben, schöne Dinge zu erleben, weil das braucht man in der Ehe. Und dann halt noch mit Geschwistern, die einfach älter sind. Ich merke, das tut mir einfach gut. Die sind reifer, die sind weiter, die haben schon Sachen erlebt. Die sind so mit Gott so, wie will ich ihn sagen, im Reinen und im Frieden mit vielen Dingen schon und ich zehre da einfach sehr davon. Und genau, das war, also ich lerne da ganz viel über Gott und auch, das hilft mir dann auch geduldiger zu sein im Leiden, sage ich mal. Jeder hat ja was, wo er leidet dran. Es müssen nicht immer Hiobs Geschichten sein, aber es ist trotzdem ein Leid, aber da einfach festzuhalten und das, was wir halt als Jünger Jesu immer tun, nämlich beten, in der Bibel lesen, Gutes tun, offen sein, Schwachheit zulassen, genau, und das, also genau, das war so ein All-Inclusive, so alles in einem, das hat genau, das hat mich zum einen den Geschwistern näher gebracht, aber auch Gott gleichzeitig, dass es echt möglich ist, wenn wir einfach Gottes Gebote halten und praktisch werden und sind, dass es dann ja, gut rauskommt.
Ja.
Also ich war diese Woche bei meinen Eltern am Donnerstag, da gab es einen Termin von meinem Papa beim Arzt und ja, also ich hatte mir den Tag freigenommen, bin dann hingefahren und ich wollte, wenn es geht, dann auch noch mit denen ein bisschen in der Schrift lesen, also weil wir es schon ein paar Mal gemacht hatten. war aber total verunsichert, also was steht überhaupt da jetzt dran? Da haben wir über dies, über jenes, über das geredet und irgendwie, das war immer, ich habe immer das Thema angesprochen, also ich möchte jetzt gerne ein bisschen mit euch in der Bibel lesen, aber es war, ich wusste gar nicht, wo dran ich war im Grunde. Und als ich dann auch so meine Sachen anguckte, die ich mitgenommen hatte, stellte sich heraus, so eine Bibel hatte ich auf dem Handy, aber sonst das war es. Also irgendwelche Bibelstudienreihen oder so, die ich normalerweise immer mitnehme, alles zu Hause gelassen. Und gut, das hat mich Margaret mal kurz eine WhatsApp geschickt und gefragt, möchtest du das denn noch zusammen beten vorher? Dann haben wir es schließlich gemacht. Und ich habe mich dann kurzerhand entschieden, dann da zu übernachten, um ein bisschen, auch ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ich wurde richtig Ende des Nachmittags, wo ich mit denen reden würde, um 17 Uhr, dann wurde ich richtig müde und dann kam ich aus dem Quark nicht raus. Und gut, das Schöne ist, also ich hatte wirklich gebetet und wirklich auch so wie der Willem letzte Woche auch gepredigt hat, also gebetet, dass der Geist leitet und also sagt dem Motto, die Kraft habe ich nicht, aber das... Es macht dann nichts, also beziehungsweise es ist sogar gut, dann ist Raum für den Geist. Und ich habe wirklich Gott gebeten, dann so zu wirken. Irgendwann dann nach dem Abendessen, wo sich alle wieder in meinem Wohnzimmer trafen, um 9 oder so, habe ich irgendwann dann die Kurve gekriegt und hatte nach dem Gebet mit Margret und dem Gespräch entschieden, überhaupt erstmal anzusprechen, hey, also lass uns mal einfach mal aufstellen, wie wollen wir da in der Bibel lesen. Also einfach erklären, worum es geht. Also es geht um Einzug in den Himmel, es geht um Taufe, Erwachsenertaufe, es geht um Sünde, dass man die ganzen Begriffe schreibt und es gäbe etwa Einheiten durchzugehen für die Grundüberzeugung aus der Bibel. Möchtet ihr das? Ja. So, weil dann ist es nicht mehr so komisch, wenn man später sagt, ja, also wir würden gerne wieder lesen, weil man hat das vereinbart, ja. Also und so. Ich war sehr angetan, die haben beide gesagt, ja, das möchten wir gerne und wenn die Margret auch dabei ist, dann können wir das gerne zu viert machen. Und aber dann ist es viel einfacher ab jetzt, also zum einen hat es mich sehr bewegt zu sehen, Gott hat gewirkt, aber dann ist es auch viel einfacher, ja, da trifft man sich, aber das hat man ausgemacht. Und das ist nicht irgendwie so komisch, da versuchen wir noch irgendwas mal reinzuschieben. Und am Ende des Gesprächs kam mein Papa sogar, es war schon aber 9:30 dann, und dann meinte er irgendwie, du hättest das auch früher heute Nachmittag schon ansprechen können. Ja, okay. Ja. So, also das war einfach, das hat die ganzen Sachen auch entspannt. Ja. Aber vor allem, also das hat mich auch sehr ermutigt, Gottes Willen.
Amen. Ja, vielen Dank fürs Mitteilen, was ihr mit Gott erlebt habt und wie ihr ermutigt worden seid. Danke, bringt das weiter, macht das weiter, weil ich der festen Zuversicht bin, dass Gott an euch arbeitet, so wie Paulus diese Zuversicht hatte, dass damals Gott an den Jüngern arbeitet, dass ihr bis zum Tage Jesu Christi vollendet werdet. Heute angefangen oder irgendwann angefangen in der Vergangenheit und es vollendet wird. Das ist ein Zitat aus Philipper 1, 5 bis 6. Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch bis zum Tage Jesus Christus vollenden wird. Philipper 1, 5 bis 6. Das ist die feste Zuversicht, dass es vollenden wird. Hat also noch nicht beendet, sondern es wird noch ein Wirken geben. Es wird noch etwas Schönes weitergeben in der Zukunft. Und darüber will ich mit euch reden. Mit einer Bibelstelle aus der Vergangenheit, aus dem Alten Testament, von einem B-Promi. Vielleicht C- oder D-Promi. Nicht einer von dem in der Glaubenshelden da ist, beim Hebräer 10. Entschuldige. Also, es gibt nicht nur ein B-Promi, sondern ein A-Promi. Nein, andersherum. Also, es geht um einen B-Promi in der Alten Testament. Nicht der Standard, so wie David, wie Mose, wie Samuel. Wer ist denn noch so einer der ganz berühmten? Jesaja vielleicht. Hesekiel vergisst man, Moses natürlich. Abraham, ja, der ist ein A-Plus-Promi. Ja, es gibt auch andere Promis, die tolle Sachen gemacht haben aus Glauben heraus, aus Überzeugung, aus Leben. Und von diesem B-Promi oder C-Promi rede ich, und zwar ist es ein Königssohn. Der hat Gott Wunder gewirkt. Er ist ein Freund von einem A-Promi. Und da merke ich wieder, Freundschaften verändern das Leben und beeinflussen das Leben. Dieser A-Promi war David und der B-Promi ist Jonathan. 1. Samuel 13. Und wir fangen bei 1. Samuel 13, 1 an. Es war, Saul war x Jahre alt, die Bibel weiß nicht, wie alt er war zu der Zeit, als er König wurde und herrschte eine gewisse Zeit über Israel. Er wählte sich 3000 Mann aus Israel aus, von denen sich 2000 bei ihm zu Michmas und im Gebirge von Bethel befanden, während 1000 Mann unter Jonathan, dem B-Promi, zu Gibea im Stamme Benjamin standen. Das übrige Kriegsvolk hatte er entlassen, einen jeden zu seinen Zelten. Da zertrümmerte Jonathan die Säule der Philister, die in Gibea stand. Das kam zur Kenntnis der Philister. Saul aber ließ die Posaune im ganzen Land erschallen und sagte, die Hebräer sollen es hören. Als nun ganz Israel die Kunde vernahm, Saul habe die Säule der Philister zertrümmert und Israel habe dadurch die Philister tödlich beleidigt, da wurde das ganze Volk aufgeboten, dem Saul nach Gilgal zu folgen. Die Philister aber sammelten sich zum Kampf mit Israel. 3000 Kriegswagen und 6000 Reiter und Fußvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten bei Michmas und östlich von Beth Aven. Als nun die Mannschaft der Israeliten sah, dass sie sich in einer schlimmen Lage und in arger Bedrängnis befand, versteckten sich die Leute in den Höhlen und Dickichten, in den Felsspalten, Gräbern und Zisternen. Manche begaben sich sogar über die Jordanfurten ins Land der Gaditen und nach Gilead. Saul aber befand sich immer noch in Gilgal und das ganze Kriegsvolk folgte ihm zitternd. Das war der Zeitpunkt, wo mal wieder die Israeliten gesagt haben, lass uns Krieg haben. Wir wollen uns mit den Philistern anlegen. Jonathan hatte nur 1000 Mann, hat gesagt, lass uns mal die Säule kaputt schlagen. Und die Philister haben gesagt, ja, ihr wollt Krieg? Ja, dann machen wir Krieg. Wir haben nämlich 6000 Streitwagen. Nein, und? Nein, 6000 Reiter und 3000 Streitwagen und viel mehr Fußvolk. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Armee von Tausenden, Zehntausenden, Zwanzigtausenden, weil das Fußvolk ist ja nicht zu zählen, und die anderen sind nur 3000. Das ist ein interessantes Gefühl. Es geht aber weiter. Und dann rennen noch Leute weg danach. Mal gucken, wie viele übrig geblieben sind. Vers 15. Hierauf machte Samuel sich auf, verließ Gilgal und ging seines Weges. Der Rest des Heeres aber folgte dem Saul von Gilgal nach Gibea im Stamme Benjamin. Dort musterte Saul das Kriegsvolk, das sich noch bei ihm befand, etwa 600 Mann. Und verblieb mit seinem Sohne Jonathan und der ihm zur Verfügung stehenden Mannschaften zu Geba im Stamm Benjamin, während die Philister sich bei Michmas gelagert hatten. Gehen wir weiter mit 19. Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden. Denn die Philister hatten gedacht, die Hebräer sollen sich keine Schwerter und Spieße anfertigen dürfen. Da mussten alle Israeliten zu den Philistern hinabgehen, so oft jemand seine Pflugschar oder Hacke, seine Axt oder seine Sichel zu schärfen hatte. Und so oft die Schneiden an den Pflugscharen oder an den Spaten und Hacken und Äxten stumpf geworden waren und im Ochsenstecken gerade zu richten. So kam es denn, dass beim Ausbruch des Krieges kein Schwert und kein Spieß in der Hand des ganzen Kriegsvolks, das Saul und Jonathan bei sich hatten, zu finden war. Nur Saul und sein Sohn Jonathan besaßen Waffen. Ein Posten der Philister aber war nach dem Pass von Michmas vorgerückt. Coole Aussicht. Du hast nur 2 Waffen aus Eisen. Beim König und beim Königssohn. Mehr hast du nichts. Sonst hast du keine Spieße, nichts. Vielleicht hast du Bronze, wenn du Glück hast. Zu der Zeit war Eisen das Stärkste, was man hatte. Und die Philister sind mit Zehntausenden stark gut bewaffneten eisernen Schwertern da. Gute Aussicht. Du hast nur noch 600 Mann. Reden wir mal über Ressourcen. Wer hat denn hier Ressourcen? Die Philister. Nicht die Israeliten. Die haben nur 600 Mann und zwei Schwerter. Wie ist das bei uns, wenn wir über Düsseldorf reden und so? Gibt es immer mal wieder die Diskussion, wir haben keine Ressourcen. Wir haben keine Ältesten, wir haben keine Lehrer, wir haben nichts. Wir haben noch nichts. Wir haben kein Geld. Aber lass uns mal weiter gucken, was passiert. Wenn wir das als Beispiel nehmen. Wenn wir nur auf Ressourcen denken, ist das vielleicht nur eine weltliche Sachweise. Lass uns anschauen, was Samuel bzw. Jonathan, Samuel schreibt und Jonathan denkt. Welche Einstellung er hat über 600 Mann und zwei Schwerter. Weil er war ja der Knecht, der den Philistern die Säule kaputtgeschlagen hat und hat gesagt, ja, mit den 3000 Mann können wir Kriege führen. Wir können erkennen, warum. 1. Samuel 14, 1. Eines Tages nun sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Burschen, der sein Waffenträger war. Komm, wir wollen auf dem Vorposten der Philister losgehen, der dort drüben steht. Seinem Vater aber sagte er nichts davon, denn Saul befand sich gerade an der Grenze von Gibea unter dem Granatbaum, der bei Migron steht. Den kennt ihr ja alle. Und die Leute, die er bei sich hatte, machten ungefähr 600 Mann aus. Auch das Kriegsvolk wusste nichts davon, dass Jonathan weggegangen war. Vers 4. Es lag aber an der Übergangsstelle, durch welche Jonathan an den Posten der Philister heranzukommen suchte, eine Feldspitze diesseits und eine Feldspitze jenseits. Vers 6, weil es nicht darum geht, die Spitzen zu beschreiben. Jonathan sagte also zu seinem Waffenträger, komm, wir wollen auf dem Posten dieser Heiden drüben losgehen. Vielleicht lässt der Herr uns etwas ausrichten. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm seine Waffenträger, mache es ganz so, wie du es möchtest. Ich bin mit allem einverstanden und zu allem bereit. Jonathan fuhr fort, gut, wir gehen hinüber auf die Leute los und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie uns dann zurufen, steht still, bis wir zu euch hinüberkommen, so wollen wir auf unserem Platze stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie uns aber zurufen, kommt nur zu uns herauf, so wollen wir, denn dann hat der Herr sie in unsere Hand gegeben, dies soll uns als Zeichen dienen. Als nun die beiden in Posten der Philister sichtbar wurden, sagten die Philister, seht, da kommen ja Hebräer aus den Löchern hervor, in die sie sich verkrochen haben. Hierauf riefen die Mannschaften, die dort auf dem Posten standen, dem Jonathan und seinem Waffenträger zu, kommt nur herauf zu uns, wir wollen euch einen Denkzettel verpassen. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steigt mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israel gegeben. So kletterte Jonathan auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger hinter ihm her. Jene wollten sich zur Flucht vor Jonathan wenden, aber er hieb sie nieder. Und sein Waffenträger tötete sie vollendens hinter ihm her. So belief sich das erste Blutbad, das Jonathan mit seinem Waffenträger anrichtete, auf ungefähr 20 Mann, auf einer Strecke nicht größer als eine halbe Hufe Ackers. Da entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Felde und unter dem ganzen Vollkriegsvolk. Auch die auf Posten stehenden und die Plünderschar gerieten in Bestürzung. Dazu bebte die Erde und das rief ein Gottesschrecken hervor. Als nun die Späher Sauls, die sich zu Gibea in Stamm Benjamin befanden, ausschauten, da sahen sie, wie die Menge hin und her wogte. Nun befahl Saul den Leuten, die bei ihm waren, nehmt eure Musterung vor und seht zu, wer von uns weggegangen ist. Als man nun die Musterung vornahm, stellte sich heraus, dass Jonathan und sein Waffenträger fehlten. Da befahl Saul dem Aja, dem Priester, bringe die Lade Gottes her, denn die Lade Gottes befand sich damals bei den Israeliten. Während aber Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Daher befahl Saul dem Priester, lass es sein. Darauf trat Saul mit der ganzen Mannschaft, die bei ihm war, zum Kampf an. Doch als sie an das feindliche Lager kamen, fanden sie das Schwert des einen gegen des anderen gekehrt. Und es herrschte eine heillose Verwirrung. Auch die Hebräer, die es seit längerer Zeit mit den Philistern gehalten hatten und mit ihnen ins Feld gezogen waren, auch diese fielen jetzt ab, um sich den Israeliten unter Saul und Jonathan anzuschließen. Als ferner alle Israeliten, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hielten, die vorher weggerannt waren, von der Flucht der Philister hörten, setzten sie ihnen gleichfalls nach, um sie zu bekämpfen. So verlieh der Herr den Israeliten an jedem Tag den großen Sieg. Einen großen Sieg. Was war passiert? Gott hat einen Glauben eines Menschen genutzt, um einen Sieg zu erreichen. Da war jemand klein und schwach, aber er glaubte, dass Gott ihn nutzen kann. Dass Gott diese Kleinheit nutzen kann. Es waren 600 Mann gegen 20.000 oder mehr. Und er hat gesagt, das ist mir egal, ich habe einen großen Gott. Jonathan ging mit seinem treuen, schlechter bewaffneten Waffenträger, sprich Jonathan hatte das einzelne Schwert mit Eisen und seinem Waffenträger und ging los auf den Posten und besiegte mit Gottes Kraft. Oder Gott wirkte eigentlich. Jonathan wusste, dass er unterlegen war. 20-fach, 10-fach, 20-fach. So genau weiß ich es nicht. Ihm war es egal. Er ging los. Und es war ihm auch egal, wie schlecht bewaffnet er war. Weil er wusste, dass er etwas glauben konnte. Und er wusste, dass Gott Großes und Kleines durch ihn tun kann. Das war seine felsenfeste Überzeugung. Und er dachte, lass Gott wirken. Und das ist eine Sache, die wir glauben müssen, die wir glauben dürfen, die wir uns entscheiden können. Durch Gott können wir tun, beziehungsweise Gott kann durch uns vieles tun. Weil der Held der Geschichte ist nicht am Ende Jonathan, sondern Gott selbst, der den Sieg gemacht hat. Aber wir sind sein Werkzeug, wir sind ein Teil davon in seinem Wirken. Lasst uns diesen Glauben haben, dass wir Gutes, dass Gott Gutes durch uns im Großen und im Kleinen tun kann. Das war das eine. Jonathan war sich bekannt und bereit zu sagen, ich werde meinen Gott verherrlichen und ich werde ihm die Ehre geben und ihm wirken lassen. Jonathan brauchte aber noch wen anders. Er brauchte einen Waffenträger, der dahinter mitgeholfen hat. Er brauchte einen loyalen Mitkämpfer. Der war treu. Gucken wir uns mal seine Einstellung an. In Vers 7. Da antwortete ihm sein Waffenträger, mach es ganz so, wie du es willst. Ich bin mit allem einverstanden, zu allem bereit. Ich bin deine Wand, deine Rückendeckung. Egal, wohin du gehst. Ich vertraue dir, ich folge dir nach. Er sagt, I'm all in. Ich gehe rein mit dir. Zum Leben oder zum Tod. Bist du bereit? Egal, was für ein Schwachsinn du machst. Ich folge dir. Ich glaub dir. Vielleicht hat er auch schon vorher gesehen, dass Jonathan mit David da war und hat gesagt, oh, David hat tolle Sachen gemacht und Jonathan hat davon gelernt und deswegen will ich, glaube ich und vertraue ich, weil ich Gott gesehen habe, gewirkt habe. Aber es war so ein Mensch, der gesagt hat, ich stehe hinter dir, ich unterstütze dich, ich ermutige dich. Ja, mach das, es ist eine tolle Sache, ich will dir helfen dabei. Egal, was es ist, auch wenn ich dafür sterbe. Oder mein ganzes Leben dafür lassen und sage, ja, es passt nicht in meinem Leben rein und nicht in meinem Plan, aber das passe ich zur Seite und helfe dir dabei. Aus dieser Geschichte gibt es mehrere Sachen zu glauben und mitzunehmen. Die wichtigste Sache ist, dass Christus die Quelle unserer Inspiration ist. Dass Christus derjenige ist, der alles tut, der wirkt. Und je näher wir bei ihm sind und je mehr wir ihm glauben, desto eher können wir das Licht haben. Das entscheidende Punkt ist, wir haben alles hier in Düsseldorf, was es braucht, um Christus nachzufolgen. Wir haben alles hier, um Menschen zu erreichen, um motivieren, zu inspirieren, um sich selbst zu motivieren. Uns gegenseitig zu motivieren. Wir haben einen großen Gott, der alles tut und er das tut. Wir sind inspiriert, wodurch? Durch Gott selbst. Ja, es machen zwar Menschen was, aber wir sind inspiriert dafür, dass Marina und Kostja die Kurzschluss besucht haben. Svetlana und Juri. Die beiden sind dadurch inspiriert. Und wir haben die Geschichten gehört und du hörst sie immer wieder. Das Ur bei Marina mit dabei war bis Mitternacht und länger. Und jeder kennt diese Geschichten, die inspirieren und motivieren, weil Gott das wirkt, weil Gott solche Herzen bewegt und berührt. Also, wir haben hier alles in Düsseldorf, was es braucht, um Christus nachzufolgen. Was du noch glauben darfst, kannst, musst vielleicht. Du hast, Gott kann durch dich Kleines und Großes bewirken. Und du brauchst dafür eine Einstellung zu sagen, ich bin bereit, dass Gott durch mich wirkt. Dass meine Taten irgendwas bringen. Ohne Benzin kann ein Auto nicht fahren. Es muss jemand anfahren und sagen, ich schalte den Hebel, muss ein Benzin dran und ich fahre. Wo er lenkt, ist eine ganz andere Sache. Aber ich muss mich bewegen, damit Gott was tun kann. Und er kann Großes und Kleines tun durch dein Wirken. Und du kannst dich entscheiden, was du bist. Und das ist eine der entscheidenden Sachen. Willst du so ein B-Promi sein, wie Jonathan, der sagt, hey, ich glaube was, dass Gott was wirkt und ich will was tun? Und der hat ja gar nicht gedacht, ich werde was Großes tun. Der hat einfach nur gesagt, Gott hat mir die Philister in die Hand gegeben und ich mache das. Ja, er hat ja nicht noch größere Pläne gehabt, sondern hat den ersten Schritt getan und hat gesagt, ich gehe mal dahin zu der Förder, wenn Gott mir das dann gibt. Und by the way, nebenher, der hat nicht vorher darauf gewartet, dass Gott ihm sagt, geh dahin. Geh mal zu den Philistern und mach das und das. Gott hat mir gesagt, dass ich das tun soll. Nein, er ist dahin gegangen, hat gesagt, ich will mit denen kämpfen. Möge Gott das nutzen oder nicht. Egal was passiert. Ich vertraue darauf, dass Gott was Gutes tut und er tat es. Möchtest du der B-Promi sein? Oder möchtest du der Waffenträger sein? Jemanden unterstützen zu sagen, I'm all in. Ich schütze dich, ich drücke dich, wenn du nicht mehr kannst. Ich trage dich auf, ich nehme dich, ich beschärfe dir deine Waffen. Ich bin deine rechte Hand, deine linke Hand, dein Schild. Möchtest du jemand so sein? Wenn ich ehrlich bin, nach meiner Einschätzung ist es eher, wir sind beides. Wenn wir sagen, wir sind Jünger Christi, wenn wir Nachfolger Christi sind, dann sind wir ein B-Promi und wir sind ein Waffenträger. Zumindest denke ich, sollten wir so sein. Weil wir dann uns gegenseitig ermutigen und uns weiter fördern und weiter motivieren zu sagen, hey, lass uns weitergehen. André ist ein A-Promi. André ist der A-Promi. Genau. Lass uns gegenseitig ermutigen, zu stärken, Jüngerschaft zu leben, diesen Glauben zu haben, dass Gott in uns was wirken kann. In uns tun kann, weil wir alle Ressourcen haben, weil Gott wirkt durch uns. Ja, wir brauchen ja nicht mehr auf die weltlichen Dinge zu schauen, wenn wir sagen, wir haben das, das und das und das nicht. Die Antwort ist ja, haben wir nicht. Gott kann wirken mit der Zeit durch das und lass uns darauf hoffen, lass uns darauf vertrauen, lass uns daran ringen, uns ermutigen und unseren Rücken stärken, damit wir diesen Glauben weitertragen, hier in Düsseldorf oder in Köln oder in Bonn oder in Aachen oder da, wo du gerade bist. Amen.